Symmetrie der sechs Richter an. Und wie ich schon gesagt habe, ich erinnere wieder an die Folie, die ihr schon gesehen habt. Die Israeliten taten immer, was böse war in den Augen Jahwes. Also man kann das sehr schön sehen in diesen Versen, die wir ja schon gelesen hatten. Das sind immer wie ein Beginn von einem neuen Abschnitt, oder? In Kapitel 3, Vers 7, da beginnt der Hauptteil des Richterbuches. Vorher sind ja nur ein Vorwort oder ein doppeltes Vorwort. Aber nachher kommen dieser Hauptteil. Und der Hauptteil des Richterbuches, also Kapitel 3, Vers 7 bis 16, 31, wird in sechs Abschnitte geteilt durch diese Teiler, die wir da schon gelesen haben. Die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und der Herr gab sie dann in die Hand der Feinde. Und dann flehten sie zum Herrn, und der Herr schickte ihnen einen Retter, einen Befreier. Und von daher können wir das Buch also sehr leicht einteilen. Also zuerst kamen die Israeliten taten, was böse war, dann kamen die Feinde, die sechs Feinde, die ich schon erwähnt habe, und dann kam jeweils einer von diesen sechs Richtern, von diesen großen, ausführlich beschriebenen Richtern. Und so haben wir also automatisch schon eine Gliederung, das heißt, die ergibt sich vom Text selber, da brauchen wir keine große Kunst anzuwenden, dieses Buch zu gliedern, das gliedert sich von selber. Also das erste wäre also Othniel, die Zeit von Othniel, das zweite die Zeit von Ehud, die dritte die von Deborah, die vierte die von Gideon und die fünfte die von Jephthä und die sechste die von Simson. Und was auch noch interessant ist, wir haben jeweils am Ende des Richters, wenn der Richter stirbt oder wenn der Richter regiert, heißt es, Israel hatte so und so viele Jahre Ruhe und dann starb der Richter. Und interessant ist, bei Othniel heißt es 40 Jahre Ruhe, bei Ehud heißt es dann 80 Jahre Ruhe, Ehud und Shamgar, oder? 80 Jahre Ruhe, Deborah, da heißt es dann 40 Jahre Ruhe, und nach Gideon auch, 40 Jahre Ruhe. Und dann hört es auf. Dann hört es auf mit der Ruhe. Bei Jephthä vermissen wir diesen Vers, keine Ruhe nach Jephthä und keine Ruhe nach Simson. Erst David dann wieder, da heißt es dann wieder, und Israel hatte Ruhe von den Philistern, als David in 2. Samuel Kapitel 7 alle Philister besiegt hatte. Das ist jetzt bezeichnend für uns und auch für unsere Gliederung vom Richterbuch wichtig und für das Verständnis vom Richterbuch wichtig. Ihr seht also, ab Gideon wird es mit der Ruhe, ist es zu Ende mit der Ruhe. Und das zeigt uns einen gewissen negativen Verlauf im Laufe der Zeit der Richter. Die ersten Richter, glorreiche Sieger, mächtige Männer Gottes, die große Siege errungen haben und lange Ruhezeiten für Israel. Aber ab Gideon wird es schwierig. Also ab der Mitte. Gideon hatte zwar dann noch Ruhe, aber nach Gideon steht dieser Abimelech auf, ein Tyrann. Einer von den Söhnen Gideons wird ein Tyrann. Und Israel muss befreit werden vom Tyrannen. Nicht von den Feinden, sondern von dem Sohn Gideons. Und Jephthä, der tötet 40.000 von den eigenen Brüdern. Und Simson, der vertreibt die Philister nicht. Es geht also abwärts. Das haben wir jetzt schon gehabt. Ich habe das jetzt nur anders aufgeschrieben nochmals. Wir haben also ein Vorwort, und zwar ein doppeltes Vorwort, auf das komme ich gleich zu sprechen. Und dann haben wir diese sechs Richter. Auch die Feinde haben wir schon aufgeschrieben, gegen die sie gekämpft haben. Und jetzt, was das Interessante ist bei dem Richterbuch, und da hat mir eine Beobachtung von einem gewissen David Gooding sehr viel geholfen. Beim Richterbuch stellt man fest, dass das Buch ganz symmetrisch aufgebaut ist. Das möchte ich jetzt zeigen. Wir haben diese sechs Richter, wenn wir die uns anschauen, Othniel hat ein gutes Eheleben. Da wird extra erwähnt, wie er seine Frau bekam. Achsa hieß sie, die Frau von Othniel. Und es ist im Vorwort beschrieben, wie Othniel zu seiner Frau kam. Othniel war übrigens der Bruder von Kaleb. Der jüngere, sehr junge Bruder von Kaleb. War wahrscheinlich eine große Familie. Und Kaleb war ja ein Zeitgenosse von Josua. Kaleb war ja ein ganz besonderer Mann. Kaleb war einer von diesen Kundschaftern, die damals nach Israel, nach Kanaan hineingezogen sind und ausgekundschaftet haben. Und ihr könnt euch erinnern, wie die Kundschafter zurückgekommen sind und alle haben geheult und geweint, weil die Einwohner des Landes so groß waren und weil die Städte so befestigt waren. Aber nur Josua und Kaleb waren dagegen. Josua und Kaleb waren die Treuen. Und Kaleb hatte einen Bruder, der hieß Othniel. Und dieser Othniel bekam eine Frau. Und die Geschichte, wie er zu seiner Frau kam, ist eine ganz besondere Geschichte. Da war nämlich Kaleb, der hat gekämpft gegen die Riesen in Kiriat Arba. Und er hat gesagt, wer Kiriat Arba schlägt, der kriegt meine Tochter Achsa zur Frau. Und dann hat Othniel sich gedacht, das zahlt sich aus. Um eine gute Frau zu bekommen, kämpfe ich gegen die Riesen. Man hat die Riesen rausgeworfen aus Kiriat Arba. Und hat eine gute Frau bekommen. Die Achsa hat dann ihren Mann angetrieben, im positiven Sinne. Und sie waren nicht zufrieden mit dem Land, das sie hatten, oder? Das war ein dürres Land, ein Südland. Da haben die Quellen gefehlt. Und sie sagt ihm, jetzt gehen wir zum Papa. Und schauen wir, dass er uns Quellen gibt. Wir brauchen Quellen. Ja? Und der Papa hat ihr die Quellen gegeben, ja. Und so hat der Othniel noch mehr bekommen von dem Erbe, ein größeres Erbe. Hat seinen Besitz vermehren dürfen. Das ist was Wunderbares, wenn ein Israelit sein Land vermehren darf. Oder? Ist auch für uns gut, wenn wir unsere geistlichen Länder, unser geistliches Erbe vermehren können. Oder? Wenn die Herrschaft Jesu Christi sich ausbreiten kann. Also Othniel hatte eine gute Frau. Und Ehud, bei ihm kennen wir die Geschichte mit dem Dolch und mit dem Bauch des Eglon. Und dann gab es einen Krieg gegen die Moabiter und Ehud flieht und wartet auf die Moabiter bei den Jordanfurten. Dort müssen sie über den Jordan und da gibt es nur ein paar Engstellen, oder? Und ein paar seichte Stellen, wo man den Jordan überqueren kann. Und dort hat er sich aufgestellt und hat die Moabiter nacheinander abgeschlachtet. Für den Herrn. Hat einen großen Sieg errungen. Deborah, da lesen wir von Jael, der Frau, die den Nagel durch den Kopf des kanaanitischen Feldherrn getrieben hat und sein falsches Denken zerstört hat. Und jetzt, bei Gideon, da lesen wir auch von einer Frau, die dem Abimelech einen Mühlstein auf den Kopf geworfen hat und hat ihm seine Torheit aus seinem Kopf ausgetrieben, ein für alle Mal. Also der Kanaaniter unter Deborah, beziehungsweise unter der Feind von Deborah, der bekommt einen Nagel durch den Kopf. Aber der Abimelech, der Gottes Volk so geplagt hat, der Tyrann, der bekommt einen Mühlstein auf den Kopf. Bei Jephtha, nun, der hatte keinen Dolch, er hatte ein Schwert und hat gekämpft, aber bei ihm ist wichtig, dass er auch bei den Furten des Jordan stand, wir werden das dann noch lesen, und dort hat er abgeschlachtet, oder? Nur das Problem ist, Jephtha hat nicht die Ammoniter abgeschlachtet an den Furten des Jordan, sondern die Ephraimiter, die eigenen Volksgenossen, denn die haben sich Denn Jephtha hat zwei Kriege geführt, einen gegen die Feinde und einen gegen das Volk Gottes. Eins war ein Feind, also ein wirklicher Krieg und der hat er wunderbar gesiegt, aber dann sehen wir leider in seinem Leben, dass er einen Krieg geführt hat gegen den Stamm Israel, den Stamm Ephraim. Und die hat er dann, da hat er sich gedacht, wie kann ich die am besten dezimieren? Dann hat er sich aufgestellt dort, wo der Jordan seicht ist, bei den Jordanfurten. Und dann hat er jeden, und wenn einer rüber wollte, dann haben sie ihn gefragt, wollten sie rauskriegen, ob er ein Ephraimiter ist oder nicht. Und die Ephraimiter, die lispeln ein bisschen. Die können das nicht so gut sagen. Oder dann haben sie gesagt, sag mal Schibolet. Und dann sagten die Sibolet. Ja? Und dann hatten sie sich verraten. Ja? Das waren Ephraimiter. Und die wurden alle umgebracht dort. An den Jordanfurten. Und Simson, der hatte ein schlechtes Eheleben. Schlechte Frauen. Hier merkt man, der erste und der letzte Richter, die stehen im krassen Gegensatz. Der zweite und der vorletzte Richter stehen im krassen Gegensatz. Und in der Mitte, auch die beiden in der Mitte, also bei Deborah und Gideon, beziehungsweise Abimelech, haben wir auch eine Parallele in Bezug auf den Feind. Aber was interessant ist, bei Othniel, der hat die Feinde besiegt, oder? Zu einem Zeitpunkt, als Israel Hurerei trieb. Aber bei Simson, da war es nicht, dass das Volk Hurerei trieb, da war es der Richter selber, der Hurerei treibt. Seht ihr den Wandel zum Schlechten, oder? Oder bei Ehud, der hat die Moabiter an den Jordanfurten abgeschlachtet, die Feinde. Aber der Jephter, der schlachtet die eigenen Brüder ab und dezimiert das Volk Gottes. Und bei Deborah, da war die Jael, die dem Feind den Schädel zertrümmert. Und bei Gideon, beziehungsweise bei Abimelech, da ist es auch eine Frau, aber die nicht dem Feind, sondern dem Israeliten, dem Sohn Gideons, den Schädel zertrümmert. Und sie muss es tun, um Israel zu befreien. Also deshalb kann man das so aufschreiben, ja, so also symmetrisch. Man nennt das chiastisch, das heißt ABC, CBA, also X-Form, in der Mitte trifft sich das, ja. Der erste und der letzte, vorletzte und der zweite und der vorletzte und in der Mitte treffen sich die zwei. Also die stehen einander irgendwie parallel, aber gleichzeitig sehen wir einen Abfall, eine Verschlimmerung Richtung Schluss des Buches. Werden die Zustände schlimmer. Von daher, so ist also dieses Buch aufgebaut, das Richterbuch. Noch etwas zum Vorwort und zum Nachwort. Wir haben ja schon gesagt, das Richterbuch hat ein doppeltes Vorwort und es hat ein doppeltes Nachwort. Wir kommen da noch drauf hin, aber ich sage es jetzt am Anfang schon, damit wir ein bisschen eine Idee bekommen von dem, was uns erwartet. Dieses Vorwort und das Nachwort, die haben auch wieder entsprechen auch einander. Das heißt, auch da sehen wir eine gewisse Symmetrie drinnen. Die Vorworte beginnen beide mit einem Hinweis auf den Tod Josuas. Also das Vorwort 1, das erste Vorwort, gerade im ersten Vers, nach dem Tode Josuas beginnt es, oder? Nach dem Tode Josuas. Also Josua war nicht mehr, kein Führer mehr, so wie Josua. Und auch das zweite Vorwort, in Kapitel 2, Vers 6, beginnt das noch einmal, das Vorwort. Und da wird wieder erwähnt, nachdem Josua gestorben war und so weiter und so weiter. Ja. Also Kapitel 2, Vers 6. Kapitel 1, Vers 1, Josuas Tod wird erwähnt. Kapitel 2, Vers 6, Josuas Tod wird erwähnt. Also auch, und ebenso ist es mit dem Ende, mit dem Nachwort. Da wird nicht Josua erwähnt, sondern kein König wird erwähnt. Also das heißt, es gab keinen König. Kapitel 17, Vers 1, kein König in Israel. Und Kapitel 19, Vers 1, kein König in Israel. Also wir haben hier eindeutig ein doppeltes Vorwort und ein doppeltes Nachwort. Bei dem Josua habe ich jetzt mich in der Verszahl geirrt. Das ist nicht... Es ist nicht Vers 6, sondern Vers 8. Josua starb. Ja, Vers 8, Kapitel 2, Vers 8, nicht 2, Vers 6. Ja, und weiter? Das erste Vorwort listet die Stämme auf, wie die Stämme Israels erfolgreich gekämpft haben gegen die Kanaaniter. Allerdings einige Kompromisse sind sie eingegangen. Aber man liest im ersten, wir werden das lesen dann im ersten Kapitel, wie dann die Völker vertrieben worden sind, jedenfalls zum Teil vertrieben worden sind. Und im zweiten Vorwort lesen wir dann, wie der Herr doch einige Heidenvölker nicht vertrieben hat. Er beließ sie, weil diese Völker dann sollten für Israel eine Schule sein, damit Israel durch sie den Krieg lernt, kämpfen lernt. Es gibt auch manche Feinde in unserem Leben, die der Herr noch nicht vertrieben hat, oder? Und da will er uns zeigen, da will er uns lehren, dass wir kämpfen. Wir brauchen das. Wir müssen kämpfen lernen. Und bei den Nachworten ist auch interessant, da beim ersten Nachwort, da geht es um einen Leviten. In Kapitel 17 am Anfang ist die Rede von einem Leviten. Einer aus dem Stamm Levi, ein Gottesdiener, ein Levit. Und dann sehen wir, wie dieses Levitentum verfällt in Götzendienerei. Und dieser Levit wird dann ein Priester im Götzenkult des Stammes Dan. Und dann im zweiten Nachwort lesen wir wieder von einem levitischen Mann, Kapitel 19, Vers 1. Und dieser levitische Mann erlebt eine Gräueltat. Und wir lesen dann von einem furchtbaren Verfall der Sitten im Stamm Benjamin und wie dann Israel den Stamm Benjamin züchtigt. Bitte. Nein, die letzten fünf Kapitel kann man nicht, die kann man nicht jetzt einordnen, wann das stattfand. Das ist irgendwie, er nimmt ja dieses Nachwort und beschreibt eigentlich die ganze Zeit, oder? Wann das genau geschehen ist, so zur Zeit von Simson oder zur Zeit von Othniel, das wissen wir nicht. Der Stamm Dan sucht ja ein neues Erbteil, ja, aber das lassen wir ja schon, oder von dem Stamm Dan lesen wir ja schon in Kapitel 1, dass die Daniter haben, die wollten kämpfen gegen die Feinde, oder? Und dann waren ihnen die Feinde zu schwierig und dann haben sie sich zurückgezogen aufs Bergland, aufs Gebirge und dann hat es ihnen mit der Zeit nicht mehr gefallen da im Gebirge und dann zogen sie vom Süden in den Norden, haben sich ihren neuen Stamm gesucht. Wann das genau war, wissen wir nicht. Ja. Und weil Saul ja was im Stamm Benjamin ist, muss ja schon ein größerer Abschnitt sein.
Richtig, also auch das muss schon irgendwann schon nicht ganz am Ende der Richter gewesen sein, schon ein bisschen früher gewesen sein. Sonst, gut, 80 Jahre sind noch dazwischen. Wir wissen es nicht genau, wann das war. Ist es Vers 7? Danke. Habe ich den falschen Vers? Falschen Vers, danke. 17 Vers 7 ist es in dem Fall. Ein Mann aus Bethlehem, Juda, der war ein Levit, danke. Also bei wo 17,1 steht, heißt es 17,7 bei erstes Nachwort. Ja. Dankeschön. Ja, wenn ihr Fehler findet, bitte immer sagen, weil dann sonst bekommen die Nächsten das, wenn ich das wieder mal mache, ist immer noch der Fehler da. Ja. So kann man es noch korrigieren. Haben wir noch etwas. Das Vorwort 2 und das Nachwort 1 entsprechen einander und das Vorwort 1 und das Nachwort 2 entsprechen einander. Das ist auch interessant. Wir haben einen geistlichen Verfall, nehmen wir das Vorwort 2 zum Beispiel. In Kapitel 2, Vers 6 werden wir dann lesen, dass der Herr belässt einige Heidenvölker. Er belässt sie einfach. Er vertreibt sie nicht alle. Und wir lesen dann dort, dass Gott sie beließ, um Israel das Kämpfen zu lehren.
Es findet ein geistlicher Verfall der Generation unter Josua, der Generation nach Josua statt. Und also ein religiöser Verfall. Und das erste Nachwort spricht ebenfalls von einem religiösen Verfall. Der Stamm Dan zieht in den Norden und holt sich, schlägt da ein einfaches, friedliches Volk einfach nieder und nimmt dessen Gebiet ein und richtet dort einen Götzenkult auf. Das war der erste Stamm, der als gesamter Stamm in den Götzenkult gegangen ist, der Stamm Dan. Götzendienerischer Stamm wird mit einem götzendienerischen Priester, den sie sich angeheuert haben, für Geld. Also religiöser Verfall beim Vorwort 2, religiöser Verfall beim Nachwort 1. Und dann haben wir beim Vorwort 1, haben wir einen, bei diesem ersten Vorwort, sehen wir, dass dass politisch ebenfalls leider nicht alles vertrieben wurde, sondern sie haben Kompromisse gemacht. Und weil sie Kompromisse gemacht haben, sind die Feinde nicht wirklich vertrieben worden. Das Vorwort 1 beginnt mit der großen Frage, wer soll zuerst hinaufziehen zu den Völkern Kanaans, um sie zu schlagen, oder? Sie stehen alle vor dem Herrn, die gesamte Versammlung steht vor dem Herrn und fragt, wer soll zuerst hinaufziehen und die Kanaaniter schlagen? Was sagt Gott? Wer zuerst? Juda zuerst. Juda ist der Führer. Denn das Zepter soll ja auch kommen aus dem Stamme Juda. Juda war ja auch der Führer damals unter den Brüdern Josefs. Und dann im Nachwort 2, Kapitel 19, lesen wir von einer schrecklichen Gräueltat. Und dann versammelt sich die ganze Versammlung der Israeliten vor dem Herrn und sie fragen, wer soll zuerst hinaufziehen, um die Benjaminiter zu züchtigen? Und was sagt der Herr? Müssen wir lesen? Kapitel 19, Vers... Ja, wo ist es? Nein, es ist nicht 19. 20, danke, Vers. 18, danke. Wer zieht zuerst hinauf? Gott sagt, Juda zuerst. Söhne Israels machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und befragten Gott und sagten, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf mit den Söhnen Benjamins? Und Jahwe sagte, Juda zuerst. Also, interessant, oder? Juda zieht zuerst zum Kampf gegen den Feind. Vorwort 1. Nachwort 2. Juda zieht zuerst zum Kampf, aber jetzt nicht gegen den Feind. Zum Kampf gegen den Bruder, der gezüchtigt werden muss. Stamm Benjamin. Und es ist ein trauriges Kapitel der Geschichte, oder? Zuerst wird das Volk Israel angeführt von Juda, um gegen die Feinde zu ziehen und einen Sieg zu erringen. Aber jetzt ist so eine, am Ende des Buches lesen wir, so eine schreckliche Sünde ist geschehen, die nicht mal unter den Heiden vorkommt. Und jetzt muss einer gezüchtigt werden. Und es entsteht eine schreckliche Züchtigung. In der Züchtigung gehen sie dann natürlich viel zu weit. Die Benjaminiter stellen sich zu diesen Leuten dieser Stadt und das Ergebnis ist, dass der ganze Stamm Benjamin fast ausgerottet wird. Also man sieht hier auch hier eine Verschlimmerung der ganzen Situation. Hier habe ich jetzt diese Vorwort und Nachwort gegenübergestellt. Mit dem wollen wir jetzt dann, oder das machen wir am Nachmittag. Wollen wir jetzt hier schließen? Und wollen wir aufstehen? Vater, wir danken dir, dass wir das Buch Richter betrachten dürfen in diesen Tagen. Wir beten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir hineinkommen und schauen, was du uns hier für Lektionen erteilst für uns heute. Und dass wir auch verstehen, dein Handeln in der Geschichte, auch in der Geschichte unseres Lebens. Danke, lieber Vater, für die Zeit, die wir uns nehmen dürfen. Danke auch für die Geschwister. Danke auch dafür, dass du das hast aufschreiben lassen, damit wir Warnung haben für unser Leben. Bitte segne auch unsere Zeit zum Mittag, unsere Gemeinschaft und das Essen. Amen. Amen.